Hallo und herzlich willkommen zu Data Science mit Milch und Zucker. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich, dich in die faszinierende Welt rund um Data Science, Datenanalyse und künstliche Intelligenz zu entführen. In jeder Episode werde ich mit renommierten Experten sprechen und dir praktische Anwendungsfälle sowie die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Daten näher bringen. Und das alles in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Also schnapp dir deine Tasse Kaffee, Tee oder was immer du auch bevorzugst und lass uns gemeinsam in die Welt der Daten eintauchen. Mit einer Prise Milch und Zucker. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Data Science Podcasts mit Milch und Zucker. Heute zu Gast haben wir Herrn Dr. Christoph Henkel. Er ist Grandmaster bei Kaggle und war auf Platz 1 im Jahr 2022. Was das genau bedeutet, ist wirklich richtig cool, soweit vorab. Aber was es genau bedeutet, werden wir dann im Podcast auch nochmal erklären. Herzlichen Dank, Christoph, dass du heute bei uns teilnimmst.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Springen wir gleich rein in das Thema. Und zwar werden wir uns natürlich über Kaggle unterhalten. Zunächst vielleicht mal, was ist Kaggle? Ich weiß jetzt nicht, ob alle Hörer schon wissen, was es ist. Vielleicht kannst du mal kurz eine Übersicht geben, was Kaggle ist. Vielleicht auch nochmal, was Grandmaster ist und was man dafür braucht.
Ja, gerne. Also Kaggle ist eine Webseite, / Plattform für Machine Learning und Data Science. Hat angefangen als eine Plattform, die Machine Learning Competitions gehostet haben, hat sich aber in letzter Zeit zu viel, viel mehr entwickelt. Also heutzutage kann man da sehr viel Diskussionen finden, Datasets runterladen und so weiter und so fort. Hat eine riesen Community mit 10 Millionen Nutzern mittlerweile und wurde dann auch vor ein, zwei Jahren von Google aufgekauft. Also ist mittlerweile eine Tochter von Google. Und sehr viel von Googles Research wird auch dann als Competitions da ausgeschrieben und so weiter und so fort. Das Interessante an der Plattform ist, dass sie da sehr viel auf Gamification setzen von dem Inhalt, den sie haben. Also wenn man da teilnimmt, kann man Medaillen sammeln in verschiedenen Bereichen. Es gibt halt, wie gesagt, diese Wettbewerbe, die ausgeschrieben sind, wo es um Machine Learning Architekturen geht und Probleme lösen. Dann gibt es aber auch den Bereich Diskussionen, wo man Goldmedaillen sammeln kann und so weiter. Man kann Code sharen, so als Notebooks und solche Sachen. Und man kann auch Datasets hochladen. Und so incentivieren sie halt die Nutzer, auch wirklich Content zu liefern und da irgendwie mitzumachen. Und in jedem dieser vier Bereiche gibt es dann verschiedene Stufen, je nachdem, wie viele Medaillen man hat und so weiter. Fängt an als Novize, wird dann Contributor, Experte und so weiter. Und die höchste Stufe ist dann Grandmaster. Nur um das in eine Perspektive zu setzen, von den 10 Millionen Nutzern gibt es im Bereich Competitions 200 Grandmaster weltweit. Also das sind Leute, die in den letzten 12 Jahren, so lange gibt es Kaggle mittlerweile, sehr, sehr gute Ergebnisse geliefert haben und sehr ausdauernd sehr gute Ergebnisse geliefert haben. Also Minimum, um Grandmaster zu werden, sind 5 Wettbewerbe, an denen man sehr, sehr gut sein muss. Also sehr, sehr gut bedeutet sowas wie Top 10 von 1000 Teams, die bei so einem Wettbewerb mitmachen. Und das halt bei mehreren. Also es kann schon ein paar Jährchen dauern, bis man da irgendwie Grandmaster wird. Bei mir hat es, glaube ich, 4 Jahre gedauert. Und da habe ich wirklich schon täglich sehr, sehr viel auf Kaggle gearbeitet und an diesen Wettbewerben teilgenommen.
Ja, sehr schön. Also es ist eine Riesenleistung von 10 Millionen Teilnehmer bei den Top 200 dabei zu sein oder auch den ersten Platz, wie du schon mal erwähnt hast, zu machen. Also das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen. Das muss sich jeder mal vorstellen, was man dazu machen muss. Das ist wirklich meiner Meinung nach Wahnsinn. Was ich jetzt auch öfter sehe, ist, also Kaggle Competition kann man natürlich auch Preise gewinnen. Das auch eignet sich auch, um Übungen zu machen, wenn man jetzt Data Scientist ist oder Data Scientist werden möchte, will ein paar neue Themen vielleicht angehen, üben, dann wird es gern eingesetzt, auch in der Vorlesung werden oft Daten bereitgestellt und also ich kenne viele Kollegen, die würden es gern machen oder vielleicht auch selber, also viele sagen oder die meisten, die ich kenne, sagen, Kaggle ist cool, würde ich gerne machen, aber ich habe vielleicht keine Zeit oder ich habe kein Team und ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, also eher so, ja, ich würde gern, aber keiner fängt an. Hast du vielleicht Tipps, wie man da anfängt oder wie man da loslegen kann?
Also ich kann aus meiner Perspektive sagen, einfach anfangen. Also man kann sich viel Ausreden suchen, aber am einfachsten ist wirklich, sich einfach anmelden, sich ein spannendes Thema raussuchen. Ich denke, das Wichtigste gerade am Anfang ist halt die Motivation. Das heißt, man sucht sich ein Thema, was einen wirklich interessiert, ob es jetzt irgendwie Bildverarbeitung ist oder Audio oder Text. Die Hauptsache ist, dass man da wirklich irgendwie Spaß dran hat und irgendwie Interesse hat. Und dann kann man einfach ja, sich registrieren und einsteigen. Und das andere kommt dann einfach mit der Zeit. Also wenn man jetzt, was bei mir jetzt der Fall ist, gibt es jetzt, gerade als ich angefangen habe, gab es jetzt wenig Leute aus dem deutschen Bereich, die irgendwie auf Kaggle unterwegs waren. Heutzutage ändert sich das langsam. Aber man lernt dann auch in dem Forum und in den Diskussionen da halt Leute kennen und baut sich da so sein Netzwerk auf und findet dann auch Leute, mit denen man zusammen irgendwie diese Wettbewerbe machen kann und mit denen man zusammen irgendwie Projekte machen kann. Also einfach anmelden und loslegen, würde ich sagen.
Und gibt es auch, wenn man jetzt in die Firma denkt, also man ist angestellt in einer Firma und möchte anfangen, kann man vielleicht auch die Firma überzeugen, dass man Zeit bekommt oder ist es gut für die Firma oder soll man es lieber nicht sagen? Ich glaube, da könnte auch nochmal eine Motivation rauskommen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also gibt's, das ist sehr, sehr firmenspezifisch, würde ich sagen. Es gibt Firmen, die das aktiv supporten, also die wirklich den Leuten einen Tag die Woche Zeit geben, wo sie nur Kaggle machen können, weil sie einfach das Potenzial sehen als Weiterbildungsmaßnahme sozusagen. Das hängt natürlich davon ab, wie viel jetzt irgendwelche Wettbewerbe oder der Content wirklich mit der Arbeit zu tun hat. Wenn jetzt ein Wettbewerb läuft, der sehr, sehr viel mit meinem Arbeitsalltag zu tun hat, dann kann ich natürlich meinen Arbeitgeber eher überzeugen, als wenn ich jetzt was komplett anderes mache. Das muss man ein bisschen Fall zu Fall schauen. Aber ja, ich würde schon einfach fragen, versuchen zu erklären. Ich würde das gern machen, mich interessiert das, ich würde mich da gern weiterbilden in die Richtung. Und allein aus meiner Erfahrung kann ich schon sagen, dass es so eigentlich in jedem Fall der Firma Mehrwert liefert, weil es doch sehr, sehr nah am Business generell ist. Muss nicht unbedingt von der Problemstellung sein, aber allein schon von den Coding-Skills, die man braucht, von der Denkweise, die man braucht, das kann man sehr, sehr gut, glaube ich, auch auf die reale Wirtschaft projizieren.
Also das heißt, der Angestellte oder man selbst wird besser und kann das Problem besser lösen. Auf der anderen Seite hat die Firma auch was davon, wenn die Firma sagen kann, sie hat schon Preise gewonnen oder die Mitarbeiter kann es sie dann auch nochmal im Internet veröffentlichen oder auch nochmal Mehrwert rausschlagen.
Prinzipiell auf jeden Fall, nur ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, einen Preis zu gewinnen bei Kaggle. Also wie gesagt, bei so einem Wettbewerb machen dann halt 1.000 Leute mit oder 1.000 Teams, teilweise auch Leute, die von ihren Firmen halt dahin geschickt werden, weil es ein spannendes Thema auch für die Firma ist und sich gegen halt 1.000, das sind ja auch keine Anfänger, das sind ja auch Leute, die das teilweise sehr ambitioniert betreiben. Um sich gegen die 1.000 anderen durchzusetzen, da muss man schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau unterwegs sein. Und da gehören schon auch ein paar Kniffe und Tricks dazu, die ein bisschen Kaggle-spezifisch sind, wo es auch jetzt ein bisschen Kaggle-Erfahrung braucht. Das heißt, ich glaube, so als Kaggle-Neuling, auch wenn man jetzt sehr, sehr viel Data Science-Expertise hat oder Machine Learning-Expertise hat, wird man trotzdem sich sehr schwer tun, einen guten Platz zu belegen am Anfang. Deswegen glaube ich, ist es schwer als Firma darauf zu spekulieren, okay, ich gebe jetzt meinem Mitarbeiter da die Zeit und der holt sich dann einen Top-5-Platz und dann können wir damit Werbung machen. Ich glaube, das ist schwer vorab so zu sagen.
Okay, dann kommen wir auch gleich weiter, du hast schon gesagt, man braucht bestimmte Kniffe und Tricks, um bei Kaggle weiterzukommen. Welche Tricks oder vielleicht anders gefragt, was muss man machen, um zu Platz 1 zu kommen? Also der Anfang ist immer diese Titanic, wenn ihr euch bei Kaggle einloggt, dann kann man nochmal vorhersagen, wer wird sterben auf der Titanic und wer nicht, also der Beispiel-Case. Aber was ist jetzt, wenn man wirklich eine Competition gewinnen möchte oder zumindest gut sein? Was sind da deine Tipps und Tricks?
Also man kann es ganz gut, glaube ich, unterteilen auch in diese Skala, die es dann eh gibt mit den Medaillen. Also wenn man sozusagen in den Top 50% ist, dann kriegt man eine Medaille, so ganz grob. In den Top 10% kriegt man eine Silbermedaille und in den Top 1% oder Top 10 kriegt man dann eine Goldmedaille. Und in den vier verschiedenen Bereichen muss man halt verschieden viel leisten, würde ich mal sagen. Wenn man sehr viel Zeit in so einen Wettbewerb steckt und sich aktiv mit dem Thema wirklich beschäftigt, weil oft sind es ja Domain-Knowledge-spezifische Sachen, wo man sich dann mit irgendwelchen bengalischen Schriftzeichen auseinandersetzen muss oder Vogelarten, die im Regenwald existieren oder was weiß ich, das kann schon sehr, sehr domain-spezifisch sein. Wenn man sich da Zeit reinsteckt und intensiv da einarbeitet, dann glaube ich, hat man eine Chance, eine Silbermedaille zu kriegen. Und da gibt es halt viel, viel mehr, also viele andere Leute auch, die auf dem Level sind sozusagen. Um dann wirklich eine Goldmedaille zu bekommen, da muss man dann schon mehr leisten als sehr, sehr gut sein. Also da muss man nicht nur die neuesten Paper in dem Bereich lesen, sondern wirklich noch was draufsetzen. Also das ist dann sehr forschungsgetrieben auch. Das heißt, man muss die neuesten Paper lesen, anwenden und dann noch irgendwie einen Weg finden, was extra rauszuholen. Man muss irgendwas finden, was halt kein anderer findet. Das ist im Endeffekt halt das Problem. Und da tut man sich halt umso leichter, je mehr von dem restlichen Data Science Paket oder ML Ops Paket halt standardisiert ist. Also ich habe eine sehr, sehr standardisierte Coding Pipeline, Experimentierungspipeline. Wenn das alles schon gesetzt ist und wenn man das alles schon so verinnerlicht hat, dass das sozusagen im Schlaf geht, dann kann man seine Zeit daran investieren, wirklich neue Dinge zu finden und wirklich sozusagen was rauszufinden, was kein anderer gefunden hat, mit dem man sich dann von anderen absetzen kann.
Also es ist dann auch wie in der Industrie, also wieder nachgebaut, sagen wir mal, mit einer Pipeline geht es ja auch darum, MLOps-Themen, dass man Time to Market ist einfach entscheidend. Das gleiche gilt dann auch für die Kaggle Competition. Nimmst du dann auch Open Source Tools, zum Beispiel wie MLflow? Sind das dann die Tools, Grid Search, um deine Pipeline aufzubauen, oder programmierst du dann selber was oder hast du dann vorgefertigte Tools, die du einsetzen kannst?
Also über die letzte Zeit, also die letzten, seit ich halt da mitmache, hab ich so eine eigene Pipeline entwickelt. Das ist alles auf PyTorch basierend. Also wirklich so das Low-Level-Framework, wo man, weil das liegt halt daran, weil man möglichst flexibel sein muss, um wirklich was Neues zu implementieren. Weil die meisten Tools setzen ja mehr auf Generalisierung, dass halt alle Leute das bedienen können und dass halt die Funktionalität für alle da ist. Aber wenn man irgendwas Neues finden muss, dann hat es halt irgendwelche Aspekte, die es noch nicht gibt. Und dann ist halt Flexibilität das Wichtigste. Deswegen ist halt meine Pipeline auf möglichst viel Flexibilität ausgelegt und möglichst darauf, möglichst schnell zu experimentieren. Also ich benutze, wie gesagt, halt PyTorch als Basis, track den Code auf GitHub mit Versionierung und track halt Experimente mit Neptune, heißt die Software. Sowas wie Weights and Biases, Konkurrenzprodukt dazu. Und das ist auch schon alles, was ich so benutze sozusagen. Ich habe dann noch, benutze dann Docker im Hintergrund, um immer ein standardisiertes Environment zu haben, aber das sind dann eher die Details, würde ich sagen.
Ja, coole Einblicke, also auch die Flexibilisierung, dass man nochmal sieht, wo da der Unterschied ist zur Industrie. Industrie geht eher Standardisierung, so viel wie möglich in ein gleiches Framework reinzuquetschen sozusagen, dass man da wirklich Kosten spart und dann, wenn man keine Competition gewinnen möchte, dann mehr die Flexibilität. Dann gehen wir noch weiter zu dem anderen Punkt, was du schon gesagt hattest, was interessant ist. Also man muss die Papers weiterentwickeln. Und es ist ja nicht so leicht. Also ich kenne es auch, wenn man mal Masterarbeit geschrieben hat oder promoviert, so schon Aufwand, die Papers zu lesen, selber anzuwenden, umzusetzen. Oft geht es da nicht, Code ist vielleicht nicht verfügbar oder es geht doch anders aus, also es ist richtig viel Arbeit. Was hast du da für Tipps oder Vorgehensweisen?
Also was ich als allererstes immer mache, ist generell auf Google Scholar einfach suchen nach irgendeinem Thema, was relevant ist für einen bestimmten Wettbewerb oder Projekt. Und wenn ich dann ein Paper gefunden habe, was relativ populär ist, dann gibt es einen netten Trick, dass man bei Google Scholar dann diejenigen Paper finden kann, die das Paper zitiert haben und die dann nach Zeit ordnen. Und so finde ich im Endeffekt das neueste Paper, das sich auf das berufen hat. Und das ist so ein kleiner Trick, um wirklich die neueste Research irgendwie zu finden. Die haben dann oft den Code noch gar nicht irgendwie geteilt, falls sie den veröffentlichen, sondern sagen, ja, kommt jetzt dann irgendwann. Aber allein sozusagen auf diesem Stand zu sein, dass man Paper von vor einem Monat, vor 2 Monaten liest und versucht, die zu verstehen und versucht, ja, den Haupttrick oder den Haupt, die Quintessenz irgendwie rauszuziehen, was ja schon oft irgendwie reicht, um es irgendwie nachzubauen. Ja, das ist so der Haupttrick, den ich benutze, um irgendwie die letztmöglichen Forschungsergebnisse zu finden. Und dann, ja, wenn man Glück hat, gibt es Code dazu, der, wenn man noch mehr Glück hat, auch benutzerfreundlich ist. Und wenn man halt, wenn dem halt nicht so ist, dann muss man halt selber ran und Arbeit investieren, um die Sachen Wow. zu reproduzieren auch oder um sie halt irgendwie nachzubauen.
Ja, selber nachbauen von einem Paper veröffentlicht ist, das ist, glaube ich, nicht so leicht. Das hört sich wirklich schwierig an. Sind es dann auch die Architekturen? Also man hört ja richtig viele fancy Architekturen oder kannst du vielleicht auch Code wiederverwenden? Also es gibt ja auch vorgefertigte Algorithmen auf Hugging Face, kann man auch sagen, vielleicht da findet man ein Paper oder man sagt, ich lasse das Paper ganz weg, ich gehe nur auf vielleicht Hugging Face oder sind es dann eher schon wieder die standardisierten, sind vielleicht die alten Modelle, die jetzt nicht mehr die neuesten Trends dann drin haben? Hast du da noch ein paar Infos, also zu den Architekturen oder vortrainierte Modelle, die man einsetzen kann?
Ja, ganz verschieden. Also meistens fange ich an mit was sehr, sehr Simplen. Das ist dann auch meistens öffentlich irgendwie verfügbar auf Hugging Face oder auf irgendwelchen anderen Hubs. Und je weiter die Competition fortschreitet, desto komplexer wird es auch und desto mehr baue ich dann halt auch irgendwie neue Sachen ein. Und da ist halt auch so, wenn man halt Glück hat, dann gerade bei so NLP-Transformer-Sachen, dann denken die Researcher schon in die richtige Richtung und veröffentlichen es gleich in einem Hugging Face Format, weil sie einfach darauf spekulieren, dass sie früher oder später ihr Modell mit den Hugging Face integrieren. Aber ja, das ist halt, wenn man Glück hat, wenn man Pech hat, dann machen sie halt wirklich ihr eigenes Ding und dann tut man sich auch schwerer, das irgendwie zu implementieren. Aber ich würde sagen, da gibt es die volle Bandbreite von Forschern, die es halt komplett ihr eigenes Ding machen und Forscher, die es sehr, sehr benutzerfreundlich in einem Format machen, was schon irgendwie weit verbreitet ist.
Und die Architekturen, dass man sieht von Deep Learning, dass man dann sagt, okay, man nimmt verschiedene Architekturen oder auch Neuronen, muss das auch anpassen oder ist es dann schon im Paper geschrieben? Also geht es nicht nur um den Algorithmus, sondern komplette Architekturaufbau vom neuronalen Netz?
Das ist auch sehr verschieden. Also manche sind halt wirklich sehr granular und beschreiben jedes Detail, sodass man es dann wirklich einfach nachbauen kann. Oft benutzen die Leute auch PyTorch, was halt auch das Framework ist, was ich benutze. Also im Endeffekt gibt es heutzutage, glaube ich, hauptsächlich zwei Frameworks, die Leute benutzen, entweder TensorFlow oder PyTorch. Deswegen ist es relativ leicht, es sozusagen zu übernehmen, falls sie wirklich Code teilen, dann ist der meistens konsistent mit dem, was ich auch benutze. Und in dem Code sieht man dann auch sehr, sehr genau, wie die Architektur aufgebaut ist. Einfach weil der Code selber Dokumentation der Architektur selbst ist. Und im Paper ist es dann nur zusätzlich nochmal erklärt. Wenn Sie den Code nicht teilen und nur das Paper haben, dann ja, kann es sehr unterschiedlich sein. Manche sind sehr detailliert, sodass man es nachbauen kann, und manche sind sehr schlampig, würde ich fast sagen, sodass es halt sehr, sehr schwer wird, irgendwie zu reproduzieren, was die Leute gemacht haben.
Und für deine Architektur, da brauchst du dann wahrscheinlich auch, oder wir haben jetzt durchgenommen, dass man die man braucht die richtigen Code, muss flexibel sein mit der Pipeline, muss alles aufgebaut werden. Am Ende musst du auch das Ganze trainieren, deine Modelle. Und so wie sich jetzt anhört, hast du da GPUs im Untergrund, vielleicht auch Teslas, also richtig hardwareintensiv hört sich das Ganze an. Wo kann man da vorangehen? Ich denke mal, Google Colab könnte so ein erster Schritt sein. Reicht es dann auch oder aus oder gibt es andere Infrastruktur? Da muss man auch Geld investieren oder braucht man dann einen Partner oder bis zu welchem Level vielleicht auch? Also ich denke mal, für Silbermedaille reicht es vielleicht noch eine einfache Hardware, aber wenn man dann höher will, muss man da schon dann mehr investieren für die Hardware?
Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, weil wenn man sich so meine Historie anschaut, dann habe ich, glaube ich, alles mal durchgemacht. Also als ich angefangen habe, hatte ich gar keine GPU selber. Da habe ich auch auf Colab gesetzt und habe ein paar Studentenkredite in der Google Cloud bekommen. Bei meiner allerersten Competition erinnere ich mich noch dran. Und direkt danach war ich dann so angefixt von dem Thema, dass ich mir meine eigene erste GPU gekauft habe und einen Rechner dazu gebaut habe. Das war dann noch eine recht einfache GPU. Habe dann irgendwie ein halbes Jahr später eine zweite dazugebaut in den Rechner. Dann konnte ich schon mit zwei gleichzeitig irgendwas machen, was halt auch hilfreich ist, wenn man irgendwie viele Experimente machen will. Ja, und dann gab es eine Zeit, wo ich dann sehr rechenintensive Spitzen sozusagen, also meistens sind es die letzten 2 Wochen von so einer Competition, wo man dann wirklich mehr machen muss, um wirklich gut zu sein und wo man wirklich auch den direkten Korrelation zwischen der Rechenleistung, die man hat, und irgendwie dem Platz, den man am Ende rausspringt, haben kann. Da habe ich dann schon mal irgendwie investiert, 1, 2 Wochen lang in der Cloud zu rechnen. Und ja, mittlerweile, nachdem ich bei Nvidia arbeite, habe ich andere Ressourcen sozusagen, glücklicherweise. Aber das, Ressourcen sind auch nicht alles. Also die Competitions sind sehr, sehr unterschiedlich, was Ressourcenanforderungen betrifft. Es gibt welche, die man wirklich mit einer einfachen einzelnen GPU, wo man sehr, sehr gut sein kann, weil die Daten sehr wenig sind. Und es gibt welche, die sehr, sehr rechenintensiv sind, wo dann eigentlich nur Leute mitmachen, die irgendwie Zugang zu kompletten Rechenclustern haben, sei es über die Firma oder über die Universität oder sowas, wo es dann echt darum geht, irgendwie Millionen von Bildern irgendwie zu klassifizieren auf einer hohen Auflösung oder solche Geschichten oder 8 Millionen YouTube-Videos auf Fake zu analysieren oder sowas. Das sind dann sehr, sehr rechenintensive Competitions, aber da machen dann meistens auch nur die Pros mit, sodass es eh, würde ich jetzt Anfängern von abraten, bei solchen Hochleistungs-Competitions mitzumachen.
Also dann hört sich jetzt so an, dass man wirklich die richtige Competition suchen muss. Am Anfang vielleicht ein Domain, was einem interessiert. Also es geht immer in die Richtung, es gibt viele Competitions, aber man muss halt seine finden, wo es vielleicht nicht ressourcenintensiv ist, wo man auch das Domainwissen hat, vielleicht schon Algorithmen gemacht hat, zuvor schon Erfahrung hat, in diese Richtung gehen. Jetzt hört sich das Ganze wirklich sehr, sehr zeitintensiv an und ressourcenintensiv, die ganzen Papers zu lesen, nachzubauen. Dann hast du nochmal gesagt, 1, 2 Wochen vorher nochmal richtig analysieren. Das hört sich dann so an, du sitzt dann wirklich 24 Stunden bei den Experimenten, 2 Wochen vorher. Kannst du so eine ungefähr Indikation abgeben, wie viel Zeit man reinstecken muss oder wie viel Zeit man ja verbringen muss, um eine Competition, vielleicht eine Silbermedaille zu bekommen oder eine Goldmedaille, also auf so ein Projekt. Es kommt natürlich auch wieder drauf an, je nachdem, wie die Competition ist, aber dass man vielleicht so eine ungefähre Vorstellung hat.
Ja, also für eine Silbermedaille würde ich sagen, wenn man ein sehr guter Data Scientist schon ist, reicht wahrscheinlich 1 Stunde pro Tag. Für eine Goldmedaille würde ich sagen 4 Stunden Minimum pro Tag. Aber es ist halt sehr schwer zu sagen, weil es halt stark von den Skills des Teilnehmers abhängt und natürlich irgendwie von der Competition. Aber so grob kann man, glaube ich, schon mit 1 Stunde pro Tag sehr, sehr viel erreichen.
Und wie lange dann 1 Stunde pro Tag? Also ist das ein Monat, 2, 3, ein Jahr?
Also so eine Competition geht halt normalerweise 3 Monate, wobei erfahrungsgemäß sind halt viele Sachen, die so im ersten Monat passieren, ein bisschen für die Cuts. A, weil Leute sehr viele Sachen teilen. Also Kaggle ist eine sehr offene Plattform, wo die Leute sehr, sehr viel teilen, was sie machen. Und es passiert schon relativ oft, dass man sich sehr viel Mühe gibt, irgendwas rausfindet, was interessant ist und so weiter. Und 2 Tage später teilt es jemand anders im Forum, weil er dieselbe Idee hatte oder sowas. Das heißt, wenn man wirklich effizient sein will, dann kann man den ersten Monat eigentlich weglassen und erst 4 Wochen später einsteigen. Und dann lieber 2 Monate richtig als sozusagen 3 Monate halb, sage ich mal.
Ah, dann lieber warten, bis jemand was geteilt hat, die Idee aufnehmen und dann richtig in der Idee.
Dann genau, also die ersten 4 Wochen, ja, die kann man sich eigentlich sparen meistens.
Ja, ist auch ein spannender Tipp, denke ich mal, und spar die Zeit. Jetzt nochmal, da du ja schon gesagt hast, du arbeitest bei Nvidia, du arbeitest jetzt viel mit Deep Learning. Was ist so deine private Meinung? Was sind Trends im Bereich von Deep Learning, von GPUs, von dem Einsatzfeld? Vielleicht auch ein bisschen KI. Was sind so deine Top-Trends, was du jetzt gesehen hast, was vielleicht kommen wird?
Also was gerade ein sehr heißes Thema ist, sind so Kombinationen aus verschiedenen Datentypen, also sei es Text, Bild, Audio und Modelle, die hin und her schieben, also wo man aus Text Bildern generiert, also wo man irgendwelche Prompts hat und dann sagt, mach mir ein Bild, wie Donald Trump gerade verhaftet wird oder sowas. Das ist ja sehr populär momentan, also das ganze Stable Diffusion, Midjourney, solche Architekturen. Und das sind halt alle, die aus Text Bildern machen, aber was gerade auch sehr viel geforscht wird oder wo die Leute gerade mehr und mehr Sachen veröffentlichen, sind halt Text zu anderem Text, Text zu Audio, Text zu Video, Bild zu Audio, alles hin und her sozusagen. Also die Idee ist da ja überall dieselbe. Und die Leute benutzen halt das, um wirklich Content zu generieren. Und das ist, glaube ich, schon auch mit der zweite größere Thema gerade, ist halt alles, was generativ ist sozusagen. Also das ganze ChatGPT und GPT-4 und alles ist ja eine generative Sache, wo man irgendwie einen Input liefert und das Modell kreiert irgendwie ein Gedicht oder eine E-Mail oder ein Fake-Zeitungsartikel oder was weiß ich. Also ich denke, diese ganze generative Schiene wird ein sehr, sehr großes Thema im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren. Sowohl mit allen Risiken und Nebenwirkungen, die man da so sehen kann, weil es ja doch eine sehr, sehr gute Leistung mittlerweile hat, wo es kaum von den Menschen zu unterscheiden ist und es birgt natürlich einige Risiken auch. Aber natürlich auch ein immenser Nutzen, der davon kommt, wo man sehr, sehr viel Support in seiner eigenen Arbeit irgendwie davon haben kann und sehr, sehr viel Arbeit einem abnehmen kann. Ist auch für mich mittlerweile schon relevant. Also man benutzt selbst als jemand, der Architekturen codet und solche Sachen, benutzt man schon dieses generative Sachen, um Daten zu augmentieren, um irgendwie Code-Schnipsel zu erweitern, dass man sich da Zeit spart. Also es ist gerade eine spannende Zeit, weil es doch mehr und mehr wirklich in den Alltag Einzug auch hält.
Also kann es auch sein, setzt es dann auch ein bei Capital Competition? Also wenn wir jetzt Richtung Datenimputation zu machen, also Daten aufzufüllen, vielleicht zu verbessern, weil es sagt auch, Andrew Ng hat es ja auch gesagt, also ich sehe es auch, viele wollen dann nochmal das Modell tunen, nochmal ein paar Prozent raus quieken oder quietschen. Allerdings ist kein Fokus auf der Datenqualität. Also ich habe manchmal sehe ich da wirklich Sachen, da reibt man sich die Köpfe und fragt, wie überhaupt noch Ergebnisse rauskamen. Mit so einem ja generativen Ansatz könnte man natürlich auch die Daten verbessern. Ich glaube, da gibt es auch schon Tools. Ist es auch entscheidend für Kaggle Competitions oder sind die da die Daten sauber? Dann braucht man nicht so viel Wert auf die Daten legen, die reinkommen.
Ich würde sagen, mittlerweile schon. Also es ist gerade so, also gerade jetzt ist der Umbruch, wo die Leute generative Algorithmen benutzen, um die Daten anzureichern und die Daten zu verbessern. Also ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass die ganzen generativen Modelle sehr, sehr viel externes Wissen beinhalten. Also das ChatGPT und solche Sachen sind ja auf Milliarden von Internetseiten trainiert und so weiter und so fort. Und egal an welchem Problem man arbeitet, man kriegt dieses externe Wissen mit in sein Problem rein. Wenn man sagt, ja, ChatGPT, erzeuge mir noch ein paar Datenpunkte zu dem Problem, dann bringt man sozusagen externes Wissen mit in seine eigene Datenwelt und das ist sehr, sehr oft irgendwie hilfreich.
Wow, das ist ein spannender Ansatz, dass man dann noch mit ChatGPT das Ganze einsetzen kann. Vielleicht da noch eine Frage dazu. Also ChatGPT ist jetzt ja der Hype. Wie setzen das die Unternehmen ein? Also es gibt momentan noch natürlich den Datenschutz. Kann man das einsetzen dann im Unternehmen oder wie siehst du das? Oder baust du deinen eigenen ChatGPT-Algorithmus oder bindest du die ChatGPT-API an und schickst die Daten ran? Wie würdest du da vorgehen?
Also bei mir persönlich ist es so, dass diese Kaggle Competitions sehr restriktiv sind, was Copyright und solche Sachen betrifft. Also oft sind die Sponsoren daran interessiert, dass die Lösung, die die Top-Teilnehmer irgendwie liefern, dass sie die auch produktiv irgendwie nutzen können. Und dementsprechend soll man halt als Teilnehmer nur Software verwenden, die man dann auch produktiv, also sozusagen wirklich als Commercial Use, mit einer Commercial Use, Lizenz benutzen kann und dementsprechend kann ich keine APIs oder solche Sachen benutzen, sondern muss alles irgendwie nachbauen oder irgendwo Gewichte runterladen, was es ja oft gibt. Also ich kann jetzt nicht irgendwie die neuesten externen Sachen benutzen, sondern muss halt schauen, dass meine Sachen alle Open Source sind.
Ja, viele Herausforderungen, bis man dann Grandmaster wird, aber deswegen hat man sich dann auch verdient, wenn man es dann ist. Vielen Dank für deine Tipps. Wir kommen jetzt auch schon ans Ende von einem wirklich sehr spannenden Podcast. Zum Abschluss wäre noch eine Frage: Welchen Tipp willst du Data Scientists mitgeben? So 1 bis 3. Wir haben schon sehr viele Tipps gesehen mit Kaggle. Vielleicht hast du noch einen allgemeinen oder auch für Kaggle noch einen Tipp.
Also grundsätzlich, egal ob es jetzt Kaggle ist oder ein Projekt, würde ich immer sehr, sehr einfach anfangen. Das einfachste Modell, was man sich vorstellen kann, muss kein neuronales Netz sein, kann auch ein Random Forest sein oder sonstige Sachen. Bilder runter skalieren auf eine sehr, sehr kleine Skala, oder nur einen Teil des Datensatzes benutzen. Alles, was irgendwie einen ja, enabled irgendwie die schnell zu experimentieren und irgendwie schnell voranzukommen, sozusagen, schnell zu iterieren, weil die Iteration das Entscheidende ist und nicht, dass man irgendwie groß anfängt. Und dementsprechend auch einen Workflow haben, der sehr robust ist in so einem experimentellen Setup. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also, dass man sich am Anfang, die ersten 2 Wochen, sage ich mal, egal ob es jetzt ein Projekt ist oder eine Kaggle Competition, hinsetzt und wirklich Zeit investiert, um ein wirklich robustes Setup zu haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Kann manchmal ein bisschen schwierig sein zu verkaufen im Business, weil dann die ersten 2 Wochen scheinbar nichts vorwärts geht. Und wenn man da irgendwie den falschen Manager oder Projektmanager erwischt, dann ist es ein bisschen schwer, das zu verkaufen. Aber das rentiert sich halt 3, 4, 5 Mal nachher, wenn man da irgendwie ein solides Setup hat.
Ja, das war auch ein sehr schöner Tipp. Kann ich nur bestätigen. Schnell anfangen, iterieren, auch wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen zeitaufwendig ist. Das kann manchmal schwierig sein, aber wie du schon sagst, das rentiert sich da natürlich. Herzlichen Dank, Christoph, für die Teilnahme und deinen Tipps zu Kaggle und allgemein zum Data Science Umfeld.
Gerne, hat mich gefreut, hier zu sein.
Das war's für heute in Data Science mit Milch und Zucker. Ich hoffe, du hattest eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, die sich für Data Science interessieren. Wenn du Fragen hast oder dich einem bestimmten Thema brennend interessierst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Du findest mich auf LinkedIn, wo ich dich auch immer über neue spannende Themen rund ums Thema auf dem Laufenden halte. Zum Beispiel mit meinem neuen Buch Python Schritt für Schritt programmieren lernen. Außerdem findest du meine erfolgreichen Data Science Kurse auf Udemy. Du siehst, wir wissen, was wir tun, wenn wir wieder eine spannende Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du Teil unserer wachsenden Community bist. Bis zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker.